Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen. Ich war noch nie bei Ihnen. Darf mich kurz vorstellen, Thomas Jettel. Ich bin Österreicher und ich wohne in der Schweiz. Meine Frau und ich. Meine Frau ist Schweizerin. Wir haben 4 Kinder, angenommene Kinder. Und ich kam vor 20 Jahren etwa in die Schweiz, nachdem ich schon eine Zeit lang in Österreich in verschiedenen Gemeinden mitgearbeitet habe, vor allem im Salzburger Land. Und ich bin mit 17 Jahren zum Glauben gekommen. Ich habe dann einen großen Eifer verspürt, die Sprachen kennenzulernen. Dann kam ich in die Schweiz, habe dort die Sprachen studiert, also Griechisch, Hebräisch und Aramäisch. Und nach einigen Jahren bin ich dann wieder zurück nach Österreich, habe dort in der Gemeindearbeit weitergearbeitet. Im Studium habe ich einen Bruder kennengelernt, der heißt Herbert Janssen. Er hat auch russlanddeutsche Wurzeln. Und leider habe ich ihn nie wirklich im Studium nicht oft gehabt. Ich hätte gerne seine Vorlesungen alle gehört, aber ich konnte nicht, weil ich die Sprachen machte. Und habe ich mir immer wieder gewünscht, weil ich merkte, dass ein Bruder, der führt uns in die Schrift hinein. Später hat der Herr es dann geschenkt, dass sich eine Zusammenarbeit entwickelt hat mit gerade diesem Bruder. 15 Jahre später habe ich ihn, als ich in der Schweiz war und ein zweites Mal studiert habe, habe ich ihn dann besucht und habe ihn gefragt über seine Projekte. Und ich wusste nicht recht, was meine Aufgabe ist in der Schweiz und habe viel gebetet, dass der Herr mich führen möge. Und dann hat der Herr das so geschenkt. Der Bruder Janssen war damals 73 Jahre alt. Und ich fragte ihn, was er so vorhat. Und er sagte, ja, er ist an der Übersetzung, einer Neuen Testament-Übersetzung. Und er erzählte mir, dass die Leute ihm gesagt haben, ob er denn alles, was er bis jetzt übersetzt hat, ins Grab mitnehmen möchte, wenn er jetzt schon so alt ist. Und er hatte nämlich immer, er hat schon 50 Jahre gedient und er hat immer aus dem griechischen Neuen Testament übersetzt und hat sich immer Notizen gemacht, weil er wollte eine möglichst genaue Bibelübersetzung, und da ging er immer ins Griechische, weil das Neue Testament ursprünglich in Griechisch geschrieben ist. Und da war er gerade da mitten dabei und er hat mich dann gefragt, wollen Sie mir helfen? Und ich habe gesagt, ich will gerne helfen. Und dann hat der Herr es geschenkt, dass wir diese Übersetzung des Neuen Testamentes 10 Jahre lang durften wir daran arbeiten. Das war 1998 etwa oder 97 bis 2007. Und dann kamen später noch die Psalmen dazu bis 2009. Jedenfalls habe ich eine große Freude bekommen am Bibelübersetzen. Zurzeit bin ich im Alten Testament dran. Irgendwie hat uns der Herr es aufs Herz gelegt, wir sollten das, obwohl es schon gute Bibelübersetzungen gibt, kann man immer etwas verbessern. Eine Bibelübersetzung ist nie fertig. Man kann immer verbessern und möglichst genau. Und so sind wir dran, jetzt auch im Alten Testament. Der Bruder Herbert Janssen ist jetzt 95 Jahre alt, aber ist noch ganz frisch im Kopf. Das freut uns sehr. Ich habe ihn besucht im Sommer, er ist in Kanada. Ja, ich habe das deshalb erzählt, weil ich, wenn ich in diesen Tagen von der Bibelübersetzung lesen werde, da werde ich aus dieser Übersetzung hier lesen. Das ist die von Herbert Janssen. Also, es kann sein, dass es ein bisschen anders klingt als Ihre Bibelübersetzung, aber das soll Sie nicht stören. Im Wesentlichen werden Sie schon klarkommen damit. Wir werden in diesen Tagen sehr viel eintauchen müssen ins Wort Gottes. Es wurde schon gesagt, es sind hier schwierige Themen. Und es gibt ja immer wieder verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen unter Christen. Und ich denke, es ist gut, wenn wir immer wieder sagen, wie steht es eigentlich geschrieben? Was sagt das Wort Gottes wirklich? Und darum geht es. Heute Abend einiges über das Thema die Heilswende. Wie kommt es dazu, zu dieser Wende? Mit der Heilswende meine ich Bekehrung und Wiedergeburt. Wie kommt es dazu? Manche meinen, das macht alles Gott. Gott hat die Menschen von vornherein dazu erwählt, gläubig zu werden. Und die, die erwählt sind, gläubig zu werden, die werden gläubig, ob man will oder nicht. Es gibt ein unwiderstehliches Ziehen Gottes, und wenn Gott einmal zieht, kann der Mensch nicht widerstehen und dann wird er gerettet. So lehrte es zum Beispiel Johann Calvin. Das ist ein Schweizer Reformator, den der Herr mächtig gebraucht hat in der Schweiz, aber in Genf. Die Schweiz ist überhaupt sehr in der Theologie sehr an Calvin angelehnt. Man nennt das die reformierte Theologie. Die Schweiz ist an vielen Orten reformiert. Die Innerschweiz ist katholisch, stockkatholisch, aber die Kantone wie Zürich, Bern, Basel, Genf sind reformierte Gebiete, reformierte Kantone. Kanton, wenn Sie nicht wissen, Kanton ist sowas wie ein Bundesland. In der Schweiz gibt es 26 davon. Ja, jetzt, ich denke, es ist gut, wenn wir so beginnen. Wir schauen uns jetzt eine ganze Reihe Bibelstellen an und vor allem im Johannesevangelium. Aber bevor wir ins Johannesevangelium gehen, möchte ich doch noch einen Vers aus Römer Kapitel 10 lesen. Römer 10, Vers 17. Sie kennen diesen Vers. Römer 10, Vers 17. Wenn ich Ihnen zu schnell bin, dann heben Sie einfach die Hand und sagen Sie, jetzt ist zu schnell. Oder wenn Sie sagen, Sie bräuchten all die Bibelstellen schriftlich, ich kann Ihnen vielleicht nachträglich einen Zettel geben oder so, dann morgen werde ich versuchen, einige Bibelstellen dann mit dem Projektor an die Wand zu werfen, dann ist es leichter als heute. Aber Sie werden schon mitkommen. Lesen wir mal Römer Kapitel 10, Vers 17. Oder ich lese schon ein bisschen weiter vorne. Vers 11. Die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr ist, der Herr aller, ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Wie sollen sie also den anrufen, an den sie nicht glauben? Glaubten. Wie sollen sie aber an einen glauben, von dem sie nicht hörten? Wie sollen sie aber hören ohne Verkünder? Wie sollen sie aber verkünden, wenn sie nicht gesandt werden? So wie geschrieben ist, wie schön sind die Füße derer, die als gute Botschaft Frieden künden. Die Füße derer, die als gute Botschaft die guten Dinge künden. Vers 16. Jedoch nicht alle gehorchten der guten Botschaft. Denn Jesaja sagt, Herr, wer glaubte unserer Verkündigung? Vers 17. Demnach ist der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung ist aber durch das von Gott gesprochene Wort. Bis hierher. Wie kommt es dazu, dass ein Mensch glaubt? Die Antwort ist, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Das heißt, Glaube wird geweckt durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Gott bemüht sich sehr um die Menschen, denn er möchte jeden Menschen im Himmel sehen. Jeden Menschen, den er geschaffen hat, möchte er im Himmel sehen. Und deshalb bemüht er sich sehr um die Menschen. Und das Mittel, das er dazu gebraucht, ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Der Glaube kommt also aus der Verkündigung heraus. Und die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Wenn sie nicht aus dem Wort Gottes kommt, wird kein Glaube entstehen. Das heißt also, das Mittel, wodurch Gott Glaube hervorrufen möchte in den Menschen, ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Jetzt gehen wir ins Johannesevangelium, Johannes 1. Es wird uns jetzt weiterhin die Frage beschäftigen, wie ist es mit dem Glauben? Ist es automatisch? Ist es nur bestimmte Leute, die glauben können? Können bestimmte andere Leute die einfach nicht glauben? Oder wie ist es eigentlich? Johannesevangelium gibt tatsächlich eine Antwort. In Johannes 1, Vers 5 heißt es, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit überwand es nicht. Das Licht, Gott lässt in die Dunkelheit hinein Licht leuchten. Das Licht ist in Christus. In ihm war das Leben, das Leben war das Licht der Menschen. Dieser Christus ist das Wort Gottes. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. In ihm war das Leben, in dem Wort. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das heißt, das Wort Gottes gibt dem Menschen das Licht und das Wort Gottes wurde Fleisch in Jesus Christus, um den Menschen Licht zu geben in der Dunkelheit. Johannes, der trat auf und dieser kam zum Zeugnis, Vers 7, Johannes, der Täufer, dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Was war das Ziel der Verkündigung des Johannes des Täufers? Was sagt der Text? Er gab Zeugnis, er kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten, durch den, der das Licht ist. Er selbst, Johannes, war nicht das Licht, sondern er sollte von dem Licht Zeugnis ablegen. In Vers 9 spricht er jetzt von diesem Licht weiter. Was heißt es von diesem Licht in Person? Er war das wahre Licht, das in die Welt kommend jedem Menschen leuchtet. Christus, in ihm war das Leben. Am besten, wenn Sie in die Bibel hineinschauen, dann merken Sie, manchmal lese ich und manchmal sage ich was dazu. Ich sage jetzt nicht immer den Unterschied, dass ich lese und dass ich etwas dazu sage. Aber wenn Sie mitdenken und den Bibelvers vor sich haben, dann merken Sie, wann ich einen Text lese und wann ich einen Kommentar dazu sage. Also noch einmal, Vers 9. Es war das Licht, dieses wahrhaftige Licht, ja? das war dieser Christus. Er oder es war das wahre Licht, das in die Welt kommend jedem Menschen leuchtet. Vorher hatten wir gelesen, dass in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und es bezieht sich auf Christus, auf das lebendige Wort Gottes. Vers 10. Er war in der Welt und die Welt entstand durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das eigene und die eigenen nahmen ihn nicht auf. Das eigene, die eigenen sind hier in erster Linie mal das Volk Israel. Man könnte auch sagen allgemein die Menschen, aber er kam ja konkret in das Volk Israel. Sie nahmen ihn nicht auf. Das war eine Tragik. Vers 12. So viele ihn aber annahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Steht hier im Text, so viele vorherbestimmt waren, die nahmen ihn an. Und die vorherbestimmt waren zum Bekehrung, die haben ihn angenommen und die ihn angenommen haben, wurden dann Kinder Gottes. Steht das im Text? Nein, steht nicht im Text. Es steht da im Text, so viele ihn annahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Es steht nicht im Text, so viele von ihm vorherbestimmt waren, die nahmen ihn an. Wir wollen nur den Text sprechen lassen. Ich werde manchmal Fragen stellen. Und es ist heute, diese Tage ist es unser Ziel, zu schauen, was sagt der Text. Er kam, Vers 11, er kam in das eigene, in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber annahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Wieso? Ja, weil noch nicht Pfingsten war. Erst als Pfingsten war, wurden sie Kinder. Petrus hat sich zwar bekehrt vor Pfingsten, aber ein Kind Gottes wurde er erst nach Pfingsten. Wieso? Weil zu Pfingsten der Heilige Geist kam. Kind Gottes kann man erst werden, wenn man der Heilige Geist gekommen ist. Ohne Heiliger Geist kein Leben. Ohne Leben keine Kindschaft, keine Geburt. Es gibt Leute, die meinen, man hätte schon im Alten Testament die Wiedergeburt bekommen können. Aber das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, dass es die Wiedergeburt gibt es erst seit Pfingsten. Aber wenn jemand den Herrn Jesus angenommen hat vor Pfingsten, bekam er das Vorrecht, die Vollmacht, Kind Gottes zu werden. Denn nämlich dann, sobald der Heilige Geist kam, dann wurden sie alle Kinder Gottes, der Petrus und der Johannes und all die anderen Apostel, sie wurden dann Kinder Gottes. Die nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren wurden. Aus Gott geboren spricht von neuem Leben. Das neue Leben heißt, wir sagen wiedergeboren. In Johannes 3 spricht der Herr Jesus von der Wiedergeburt. Er redet mit Nikodemus und sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Um in das Reich Gottes zu kommen, müsst ihr von Neuem geboren werden. Er spricht zu Nikodemus, der war ein frommer Jude, aber er war nicht wiedergeboren. Er konnte noch gar nicht. Und der Herr sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wiedergeburt gibt es erst seit dem Zeitpunkt, als der Geist ausgegossen wurde an Pfingsten. Jetzt sagen manche, ja, aber ist es nicht im Alten Testament? Der David hatte doch auch den Geist. Der David hatte den Geist zeitweilig. Das heißt, der Geist war nicht bleibend in ihm. Wenn David sündigte, musste er beten, Herr, nimm deinen Geist nicht weg von mir. Psalm 51. Der Geist, zu Pfingsten geschah etwas ganz Besonderes, was noch nie da gewesen war. Zu Pfingsten kam der Heilige Geist so auf die Erde, dass jeder, der zum Glauben kommt, ab dem Zeitpunkt in Christus versetzt wird und Christus kommt in ihn hinein. Und Christus war nicht in David drinnen. Das war gar nicht möglich. David war auch nicht in Christus. Das ging nicht. Mit der Auferstehung Jesu Christi begann etwas völlig Neues. Mit der Auferstehung Jesu Christi begann eine neue Welt, eine neue Schöpfung. Christus ist der Anfang von etwas ganz Neuem, und zwar mit der Auferstehung Jesu Christi. Und mit der Auferstehung Jesu Christi und mit der Himmelfahrt, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi, setzte er sich zur Rechten Gottes und Gott gab ihm den Heiligen Geist und er schüttete den Heiligen Geist aus zu Pfingsten auf all die Gläubigen, sodass dann zu Pfingsten die Menschen wiedergeboren waren, die Menschen, die an den Herrn Jesus glaubten. Und alle, die dann zum Glauben kamen, wurden dann wiedergeboren, wenn sie glaubten. Johannes 1, Vers 13, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren wurden. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir lesen von dem Licht, dass das Licht also in die Welt kam und das Ziel war, dass alle glaubten. Gott wollte, dass die Menschen alle an das Licht glaubten. Aber jetzt hatten wir ein Problem in Kapitel 3, lesen wir, dass nicht alle glauben wollten. Kapitel 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Der an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Aber der nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Dieses ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Das ist die Tragik. Die Menschen wollten was anderes lieber als das Licht. Es steht nicht geschrieben, dass diejenigen, die nicht vorherbestimmt waren, einfach nicht glauben konnten, weil sie nicht vorherbestimmt waren. Es steht da, dass sie etwas anderes mehr liebten als das Licht. Sie liebten, wie steht es hier? Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Das war das Problem, dass die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht untersucht werden. Aber der, der die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Interessant. Nicht der, der vorherbestimmt ist, kommt zum Licht. Nicht der, den Gott auserkoren hat, dass er sich bekehren darf, kommt zum Licht. Sondern der, was sagt der Text? Der, der die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Damit ist er noch nicht wiedergeboren. Er kommt zum Licht, dann werden seine Werke offenbar. Das Licht leuchtet ihn an. Steht im Text, lesen Sie mit mir, Vers 21. Der, der die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden. Gott leuchtet ihn an. Und jetzt wird sichtbar. Ein Mensch, der sich dem Licht stellt, wird verändert. Und er tut Werke, die Gott gefallen, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt worden sind. Wir lernen hier, es gibt zwei Arten von Menschen. Solche, die nicht zum Licht kommen, sondern die Finsternis mehr lieben als das Licht, und solche, die zum Licht kommen. Und wenn Menschen ans Licht kommen, dann kann das Licht zweierlei tun. Erstens, das Licht kann seine Sünden aufdecken, durch das Gewissen. Das Gewissen meldet sich dann. Und zweitens, der Mensch bekommt Licht über die Person Jesu Christi. Und im Johannesevangelium werden beide Aspekte behandelt. In Kapitel 8 der eine Aspekt, in Kapitel 9 der andere Aspekt. Das sind zwei Menschen. In Kapitel 8 ist es eine Frau und in Kapitel 9 ist es ein Mann. In Kapitel 8, Sie können aufschlagen mit mir, da kommt eine Frau zum Licht. Sie wird ins Licht gestellt. Sie war nämlich eine Ehebrecherin und die Juden zerrten diese Frau zum Licht. Wo war das Licht? Das Licht stand im Tempel oder beim Tempelvorhof und hatte den Namen Jesus Christus. Und jetzt stellten sie die Frau vor Jesus Christus hin, vor das Licht, deckten ihre Sünden auf und sagten, das ist eine Ehebrecherin, die muss gesteinigt werden. So steht es im Gesetz. Und was sagst du? Der Jesus sagt, okay, wer ohne Sünde ist, der soll anfangen. Wer ohne Sünde ist, soll anfangen, sie zu steinigen. Und dann hat jeder in sich selbst geschaut und hat festgestellt, na, ohne Sünde bin ich nicht, also kann ich nicht anfangen. Dann gingen sie hinaus, von den Ältesten angefangen bis zu den Jüngeren. Das Licht leuchtete nicht nur auf die Frau, das Licht leuchtete auch in das Innere dieser Pharisäer und Schriftgelehrten hinein und die gingen dann alle weg. Wieso gingen sie denn weg? Weil sie die Finsternis mehr liebten als das Licht. Deshalb gingen sie in die Finsternis. Ist ja klar, wenn man schmutzig ist und das Licht leuchtet so hell auf die Schmutz, auf den Schmutz, dann muss man in den Schatten gehen, damit der Schmutz nicht sichtbar wird, oder? Man geht weg vom Licht. Das ist die eine Möglichkeit. Aber die Frau blieb stehen. Der Herr schaut sie an und sagt, hat dich niemand verurteilt? Nein, Herr, niemand. Ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Diese Frau bekam Vergebung. Der Herr hat gesagt, kein Todesurteil. Gehe hin und sündige nicht mehr. Kein Todesurteil. Sie bekam Vergebung. Das Licht offenbarte die Sünde und sie stellte sich dem Licht. Sie ging nicht weg vom Licht. Sie hat sich dazugestellt. Sie hatte gar keine Wahl. Klar, aber trotzdem blieb sie stehen und sie bekannte, ich bin eine Sünderin. Ja, klar. Die anderen bekannten nicht. Wer die Sünde bekennt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Wenn wir sie nicht bekennen, wird er sie nicht vergeben. Diese anderen, die haben sich nicht dazu gestellt. Und der Herr Jesus hat dann ein langes Gespräch geführt mit diesen Menschen in Johannes Kapitel 8, das heißt mit irgendwelchen Menschen, das waren die führenden Juden jedenfalls, in Kapitel 8. Und er sprach dort in Vers 12, darauf redete Jesus wieder zu ihnen. Also offensichtlich war inzwischen jetzt wieder, war der Herr Jesus jetzt wieder dort, wo sie waren. Darauf redete Jesus wieder zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wie bekommt der Mensch Licht? Er muss sich dem Licht stellen. Er muss ans Licht kommen. Das ist nicht eine geheime Wahl in der Ewigkeit, wer kommen darf und wer nicht kommen darf, sondern das ist ein erklärter Befehl Gottes. Jeder muss sich dem Licht stellen. Und wenn man sich dem Licht nicht stellt, kann man nicht Gott die Verantwortung geben für die Strafe. Dann gibt es Verurteilung. Wer sich dem Licht nicht stellt. In Kapitel 8 gibt es ein langes Gespräch. Da gab es einige, die glaubten schon an Jesus, aber nur oberflächlich. Kapitel 8, Vers 1 und Vers 30. Das redete er, und als er das redete, glaubten viele an ihn, aber sie glaubten oberflächlich. Schauen Sie, was der Herr Jesus sagt, Kapitel 8, Vers 31. Lesen Sie mit mir einfach zusammen. Jesus sagte also zu den Juden, die ihn geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftiglich meine Jünger. Waren Sie schon seine Jünger? Ja, ein bisschen, äußerlich, so oberflächlich. Aber wenn Sie nicht bleiben, ist nichts mit Ihnen. Man kann nämlich ein oberflächlich Gläubiger sein und doch nicht, und man ist in Wirklichkeit nicht gläubig. Im Johannesevangelium gibt es zwei Arten von Glauben, einen oberflächlichen und einen echten. Immer wieder lesen wir das. Johannes 2 heißt es, viele glaubten an ihn, aber der Herr Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Er wusste, was im Menschen war. Am Ende von Johannes 2. Er vertraute sich nicht an. Warum? Die waren gläubig und doch nicht gläubig. Sie waren nach außen gläubig und doch nicht gläubig. Es gibt viele Leute, die sitzen in den Kirchen oder Gemeinden jahrelang und sind nicht wirklich gläubig. Viele. Man ist nicht deshalb gläubig, weil man immer brav in die Versammlung kommt. Nein. Man ist erst gläubig, wenn man im Wort bleibt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftiglich meine Jünger. Und die sollten jetzt an seiner Rede und an seinem Wort und an seiner Lehre bleiben. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Seht ihr? Sehen Sie? Kapitel 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Also hatten sie die Wahrheit noch gar nicht erkannt. Dann waren sie noch gar nicht echte Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und niemandem sind wir je versklavt gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave bleibt aber nicht für immer im Hause, der Sohn bleibt für immer. Sklave ist keiner, der ist kein echtes Kind. Das echte Kind bleibt, der Sklave wird verkauft. Das echte Kind wird nicht verkauft. Der Sohn bleibt für immer. Wenn also der Sohn, Jesus, euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, Abrahams Same seid. Ihr sucht jedoch mich zu töten, weil mein Wort in euch nicht vorankommt. Warum waren diese Menschen nicht Kinder Gottes? Warum waren sie nicht wirklich Gerettete? Weil sie das Wort Gottes nicht vorankommen ließen. Das Wort Gottes kam nicht voran in ihnen. Das Wort Gottes konnte nicht Raum gewinnen in ihnen. Ja, was muss man also tun, dass das Wort Gottes Raum gewinnt in uns? Gehen wir zurück, ein bisschen weiter zurück, Johannes 5. Auch darüber hat Johannes uns berichtet. Der Herr Jesus hat davon geredet. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der, der mein Wort hört und dem glaubt, der mich schickte, hat ewiges Leben. Und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist hinübergegangen aus dem Tod in das Leben. Der Herr spricht hier von der Wiedergeburt. Er sagt, man muss glauben. Es muss aber ein wahrhaftiger Glaube sein. Dann redet er weiter in Vers 33. Ihr habt zu Johannes hingesandt und er hat für die Wahrheit Zeugnis gegeben. Vers 35, jener war die brennende und scheinende Lampe und ihr wart willig, für eine Stunde in ihrem Licht hoch erfreut zu sein. Ich habe aber ein größeres Zeugnis als das des Johannes, denn die Werke, die der Vater mir gab, damit ich sie zu Ende führe, die Werke selbst, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich schickte, wir sind in Vers 37, und der Vater, der mich schickte, er selbst hat von mir Zeugnis gegeben, weder habt ihr jemals seine Stimme gehört, noch habt ihr seine Gestalt gesehen und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Tragisch, oder? Tragisch. Das Wort Gottes ist nicht in ihnen wohnend. Wieso denn nicht? Weil sie nicht vorherbestimmt waren? Wieso nicht? Was sagt der Text? Weil ihr dem, den er sandte, nicht glaubt. Interessant. Warum war das Wort Gottes nicht bleibend in ihnen? Weil sie nicht wahrhaftig glaubten. Nächste Frage, wieso glaubten sie eigentlich nicht? Vielleicht waren sie nicht vorherbestimmt. Was sagt der Text? Vers 39. Ihr erforschet die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und jene sind es, die von mir Zeugnis geben, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben hättet. Jetzt ist die Antwort. Warum glaubten sie nicht? Warum konnten sie nicht glauben? Vers 40. Ihr wollt nicht zu mir kommen. Warum wollten sie eigentlich nicht zu ihm kommen? Weil sie die Finsternis mehr liebten als das Licht. Weil das Leben in der Sünde gemütlicher war. Aber was sagt der Herr Jesus? Schauen wir weiter. Von Menschen nehme ich nicht Ehre an, sondern ich habe euch kennengelernt, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch selbst habt. Die Liebe Gottes würde so gern hineinkommen in diese Menschen. Die Liebe Gottes würde so gern sich ausgießen in diese Menschen. Warum war das nicht möglich? Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer im eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Warum konnte Gottes Liebe nicht in ihnen Fuß fassen? Warum konnte das Wort Gottes keinen Raum gewinnen? Was sagt der Text? Ihr nehmt mich nicht an. Ich bin im Namen Gottes des Vaters gekommen. Ich stehe vor euch, Gott in Person. Und ihr wollt mich nicht annehmen. Weiter. Wie könnt ihr glauben? Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Was heißt das? Was war der Grund ihres Nicht-Glauben-Könnens? Was war der Grund dafür, warum sie nicht glauben konnten? Was sagt der Text? Die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht. Meinet nicht, dass ich euch anklagen werde beim Vater. Es ist einer da, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Merken Sie, warum Sie nicht glauben können? Sie sind verbohrt auf Mose. Nein, Mose. Sie konzentrieren sich auf Mose. Sie wollen nicht Christus, sie wollen Mose. Und selbst Mose glauben sie nicht wirklich. Was sagt der Herr Jesus? Vers 45, meinet nicht, dass ich euch anklagen werde beim Vater. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose geglaubt hättet, hättet ihr mir geglaubt. Denn jener schrieb von mir. Wenn ihr aber jenes Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Wer Mose nicht wirklich ernst nimmt, wird auch Jesus Christus nicht ernst nehmen. Der Grund, warum sie nicht glauben konnten, war, dass sie Mose gar nicht mal ernst genommen haben. Ihre eigene Religion haben sie nicht ernst genommen, die des Alten Testamentes. Verstehen Sie? Keine Rede, dass nur der glauben kann, bei dem Gott irgendwie es macht, dass er gläubig wird. Das ist eine nicht richtige Lehre, Geschwister. Und es gibt viele, und ich rede nicht nur von den Calvinisten, ich rede auch von anderen Christen. Es gibt viele, die meinen, Gott könne irgendwie bei den Menschen auf einen Knopf drücken oder er zieht sie irgendwie und dann, wenn er sie zieht, dann sind sie gläubig. Das ist ein großes Missverständnis von Johannes 6. Wir kommen noch zu Johannes 6. Ein ganz großes Missverständnis. Hier, der Text sagt ganz deutlich, warum sie nicht glauben konnten. Weil sie die Basis, die Voraussetzung zum Glauben an Christus, die haben sie nicht gewollt. Und was war die Voraussetzung zum Glauben an Christus? Der Glaube an Mose, an die Schriften. Sie haben die Schriften erforscht, wunderbar. Aber sie haben nicht geglaubt. Ihr erforscht die Schriften. Und ihr wisst nicht, dass ihr gerade Schriften sind, die von mir reden. Und die Schriften fordern euch auf, an mich zu glauben. Was hat Mose gesagt? Einen Propheten wie mich wird der Herr aus euren Brüdern erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. 5. Mose 18. Das haben sie nicht wollen. Wir lernen, um glauben zu können, muss man eine Voraussetzung erfüllen. Eine Voraussetzung ist, dass man sich von dem Wort der Schrift, dass man sich dem Wort der Schrift stellen muss. Das haben sie nicht getan. Sie haben es zwar studiert, aber sie haben nicht glauben wollen an den, von dem Mose gesprochen hat, den Propheten wie mich. Von dem Mose gesagt hat, einen Propheten wie mich wird der Herr euch auch aus euren Brüdern erwecken. Und sie haben das Licht Gottes nicht wirklich hineinleuchten lassen. Sie haben sich nicht zu ihren Sünden gestellt. Sie haben nicht offen zugegeben, wir sind Sünder. Wir sind verderbt. Ich habe geredet von zwei Leuten, von einer Frau und von einem Mann. Schauen wir uns den Mann an. Die Frau haben wir gesehen in Kapitel 8. Jetzt gehen wir zum Mann. Kapitel 9, Johannes 9. Da ist ein Mann, O Schreck, er ist blind von Geburt. Er hat noch nie sehen können. Da war die Frage, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Da hat der Herr Jesus gesagt, weder er noch seine Eltern. Seine Blindheit wird eine Lektion für euch sein. Es ist, damit die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. Kapitel 9, Vers 3. Damit die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. Ich muss wirken die Werke dessen, der mich schickte, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wann niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Zum zweiten Mal sagt der Herr Jesus, er ist das Licht der Welt. Das Licht einerseits, um Menschen aufzudecken, Sünde aufzudecken, andererseits, um Menschen die Augen zu öffnen über die Person Gottes. Und jetzt kommt ein Mann, der ist blind von Geburt. Jetzt begegnet er Jesus Christus. Und der Herr Jesus sagt, geh hin zum Teich und wasche dich. Und er geht hin zum Teich und wäscht sich und er wird sehend. Jetzt haben ihn die Pharisäer getroffen, haben ihn gefragt, wie bist du sehend geworden? Sagt er, ja, ein Mann kam zu mir, der hat gesagt, geh zum Teich und wasch dich und dann wirst du sehen. Und das habe ich gemacht und jetzt sehe ich. Ja, wer ist dieser Mann? Keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Er wusste noch zu wenig. Er hatte zwar jetzt Licht für die Augen, aber innerlich Licht fehlte ihm noch über die Person Jesu Christi. Und dann findet ihn der Herr Jesus. Und der Herr Jesus sagt dann zu ihm, in Vers 35, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, nämlich aus der Synagoge. Kapitel 9, Vers 35. Johannes 9, Vers 35. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten und nachdem er ihn gefunden hatte, sagte er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Jener antwortete und sagte, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Der Herr fragt ihn, möchtest du glauben, glaubst du? Da sagte ich, ja, wo ist er denn? An wen soll ich denn glauben? Der Herr sagt zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, derjenige ist es. Und er sprach, ich glaube, Herr, und er huldigte ihm. Und Jesus sagte, zum Gericht kam ich in diese Welt, damit die Nichtsehenden sehen sollten. Frage: Wozu kam der Herr Jesus in die Welt? Wozu kam er? Damit die Nichtsehenden sehen sollten. Wie viele? Wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen in der Welt. Von diesen 8 Milliarden, wie viele will er, dass sie sehend werden? Alle 8 Milliarden. Er kam in die Welt, damit die Nichtsehenden sehen sollten. Gibt es einen Menschen, dem Gott vorherbestimmt hat, dass er nicht sehen sollte? Nein, es gibt keinen. Warum? Weil Gott ein Gott der Liebe ist. Und er will, dass die Menschen Licht bekommen. Deshalb kam er als das Licht der Welt in die Welt, um zu leuchten, jedem Menschen. Weiter. Vers 39. Zum Gericht kam ich in die Welt, damit die Nichtsehenden sehen sollten und die Sehenden blind werden. Aber was ist jetzt? Da gibt es Sehende, die sollen blind werden. Wer sind die Sehenden, die blind werden sollen? Was sagt die Schrift? Nun, an dieser Stelle lesen wir weiter. Dann wird es klar. Lesen wir weiter. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dieses und sagten, sind wir auch blind? Jesus sagt zu ihnen, wenn ihr blind wäret, hättet ihr nicht Sünde. Verstehen Sie diesen Vers? Die Pharisäer sagen, meinst du vielleicht uns, dass wir die Blinden sind? Sind wir auch blind? Sagt er, nein, ihr seid nicht blind. Ihr habt 3 Jahre lang mich beobachtet und ihr habt alles gesehen. Ihr habt die Werke gesehen, die ich getan habe. Ihr habt die Wunder gesehen, die ich getan habe. Ihr habt die Worte gehört, die ich gesagt habe. Und ihr habt Nein gesagt. Ihr seid sehr sehend. Und deshalb seid ihr schuldig. Wenn ihr blind wäret, nichts wüsstet, wäret ihr nicht schuldig. Sündig schon, aber nicht schuldig. Nicht schuldig dafür, dass sie den Messias verworfen haben. Wenn der Herr Jesus nicht diese Werke getan hätte, die er vor ihnen getan hat, dann könnten sie für die Verwerfung des Messias nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Warum? Weil er ja keine Werke vor ihnen getan hat. Parallelstelle Johannes 15, schlagen Sie Parallelstelle auf mit mir. Johannes 15, Vers 22. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, hätten sie nicht Sünde gehabt, Sünde in Form von Schuld. Aber nun haben sie keinen Entschuldigungsgrund für ihre Sünde. Warum? Weil ich gekommen bin und weil sie gesehen haben. Sie haben Nein gesagt mit offenen Augen. Wer mit offenen Augen Nein sagt, hat keinen Entschuldigungsgrund für die Verwerfung des Messias. Wenn jemand den Messias verwirft, nur deshalb, weil er nicht weiß, wer der Messias ist, ist eine andere Frage. Der wird für diese Sünde nicht zur Rechenschaft gezogen. Da gibt es genügend Leute, die nie was gehört haben von Jesus. Die kommen nicht in den Himmel, aber sie werden für die Verwerfung des Messias nicht zur Verantwortung gezogen, weil es gar keinen Messias gab, der zu verwerfen wäre. Verstehen Sie? Wenn man nie was hörte von Jesus, dann ist die Sünde nicht, dass man Jesus verworfen hat, weil man von dem nie gehört hat. Dann ist die Strafe für was anderes, aber nicht für die Verwerfung des Messias. Diese Menschen aber haben mit offenen Augen gesehen und haben den Messias verworfen. Also bleibt ihre Schuld vor Gott. Die sind schuldig für die Tatsache, dass sie Jesus nicht angenommen haben. Gott wird sie zur Verantwortung ziehen für diese Schuld. Keine Rede von einer Vorherbestimmung zum Unglaube, sondern sie sind schuldig für die Tatsache, dass sie mit offenen Augen alle Wunder Jesu gesehen haben, hier das Wunder eines Blindgeborenen, und sie sagen, es darf nicht wahr sein. Wir glauben nicht, dass du blind warst. Dann fragen sie die Eltern, doch, der war blind. Ja, dann sagen sie, das ist ein Sünder, weil er hat am Sabbat geheilt und so weiter. Sie machen die Augen zu und wollen nichts wissen von Jesus Christus. Und dann sagt der Herr Jesus, deshalb bleibt eure Sünde. Johannes 9, Vers 41. Wenn ihr blind wäret, hättet ihr nicht Sünde. Aber wenn nun, da ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde also. Verstehen Sie jetzt? Weil sie mit offenen Augen Nein gesagt haben, bleibt ihre Sünde. Sind wir auch blind? Nein, ihr habt ganz, ganz, ganz viel gesehen. Ihr seid gar nicht blind. Der Blindgeborene hat nichts gesehen. Und der hat den Worten geglaubt. Ihr habt so viel gesehen und habt trotzdem nicht geglaubt. Johannes 12, Vers 35, da sagte Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit nicht Dunkelheit euch erfasse. Und der, der in der Dunkelheit wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Wollte der Herr Jesus, dass diese Menschen Söhne des Lichtes werden? Wollte der das? Natürlich wollte er das. Deshalb kam er. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt. Ich gehe gleich weg und dann seht ihr mich nicht mehr. Und was macht ihr dann? Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Vers 36. Diese Dinge redete Jesus und er ging weg und wurde vor ihnen verborgen. So viele Zeichen er nämlich vor ihnen getan hatte. Sie glaubten nicht an ihn. Welche Tragik. Sie glaubten nicht an ihn. Die nächste Frage ist, warum glaubten sie nicht an ihn? Warum haben sie zum Schluss immer noch nicht Ja gesagt nach der Pause? Und diese Frage nach der Pause, wir brauchen nur den Text weiterlesen. Es geht, wir werden den nächsten Text weiterlesen.
Machen wir 10 bis 15 Minuten Pause.